Liebe Leute, hier ist wieder Matussek, Freunde der italienischen Oper. Ach Quatsch, der DDR-Mucke. Auf vielfachen, ja überwältigenden Wunsch kommt Nachschub. Hier erstmal ein Schlager aus der guten alten Zeit des Mangels an Farbfilm, an Demokratie und Reisefreiheit. Nina Hagen und ihr Michael.
Hoch stand der Sanddorn am Strand von Hiddensee. Micha, mein Micha, und alles tat so weh, dass die Kaninchen scheu schauten aus dem Bau. So laut entlud sich mein Leid ins Himmelblau. So böse stampfte mein nackter Fuß den Sand und schlug ich von meiner Schulter deine Hand. Micha, mein Micha, und alles tat so weh. Tu das noch einmal, Micha, und ich geh.
Bevor wir uns dem DDR-Museum zuwenden, hier ein paar Gedanken, die mich derzeit beschäftigen. Denn ich lese gerade wieder einmal den Prozess von Franz Kafka. Wir gedenken des 100. Todestages dieses meistgelesenen deutschsprachigen Autors. Aber der Prozess, den ich mehrmals gelesen habe, ist aktueller denn je. Denn er beginnt mit den Worten: Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet. Eine komische Verhaftung übrigens, denn unser Josef K. bleibt auf freiem Fuße. Er darf weiter seinen Geschäften in der Bank nachgehen. Offenbar sind die Kerle nicht gekommen, um ihn abzuholen, sondern um ihm die Macht einer entrückten Gerichtsbarkeit zu demonstrieren. Sie wissen auch die Gründe nicht, interessieren sich nicht dafür, sie tun nur ihren Job, sind eher gelangweilt. Am Fenster gegenüber wird der Vorgang beobachtet von einer Alten, die ihren Mann dazu holt. Ein Dritter erscheint. Josef K. ist damit auch öffentlich gebrandmarkt und unter denen, die ihm da in seiner Pension auf die Pelle rücken, erkennt er auch drei kleine Angestellte seiner Bank, die er bisher immer nur im Vorbeigehen wahrgenommen hatte, Arbeitskollegen also. Ja, unsere Brüder und Schwestern aus der ehemaligen kennen diese Vorgänge. Wir im Westen müssen uns erst daran gewöhnen, dass etwa ein Bankkonto gesperrt wird oder dass wir unter nebulösen Anschuldigungen stehen. Da kann ein falsches Like bei Facebook oder eine Unterschrift unter einer Petition uns das Genick brechen. Wichtig ist hier, dass unser Vergehen, wie in Kafkas Prozess, unter völlig nebulösen, nie präziser formulierten Verstößen notiert wird, etwa mit einem Verstoß gegen das Verbot zur Hassrede, Hate Speech heißt es in den EU-Verordnungen, oder eben der Delegitimierung des Staates. Ja, liebe Freunde, der Boden schwankt, er schwankt in diesen Tagen besonders. Denn nun hat sich die Chefredaktion der regierungsfinanzierten Korrektivredaktion im Presseclub der ARD zu Wort gemeldet und zugegeben, dass sie auf diesem Geheimtreffen, dieser angeblichen Wannsee-Konferenz 2.0, nie das Wort Deportation abgehört hätten. Es ist nicht gefallen, das hätten nur die Medien so missverstanden und hochgespielt. Und damit eben jene von der Regierung geschürte Hysterie ausgelöst, die zu den massenhaften Protesten gegen rechts auf den Straßen unserer Republik geführt haben. Ja, auch die Behauptung, dass man Millionen von Migranten, auch solche mit deutschem Pass, zwangsweise deportieren möchte, sei nicht gefallen. Alles gut jetzt? Nein, denn gleichzeitig haben diese Gauner von Korrektiv ein Buch in Umlauf gebracht mit dem Titel »Der AfD-Komplex«, in dem der Partei genau solche Ambitionen unterstellt werden. Also eben millionenfache Deportation nach Afrika und so weiter. Der Vorwurf wird also gleichzeitig dementiert und bestätigt. Der Boden schwankt, Man nennt das wohl Desinformationskampagne oder allgemeine Verunsicherung. Interessant aber, dass Korrektiv nun die Medien beschuldigt, ihren Vorwurf sensationalisiert zu haben. Ja, alle unsere Schlachtschiffe der Demokratie mit ihren sehr leicht entzündlichen Pulverfässern an Bord, die hätten das hochgespielt. Ich hatte dieser Tage beim Zahnarzt die Möglichkeit, in den neuen Stern zu schauen. Der ist schon unterwegs zu einer neuen Schauergeschichte. Das heißt, er gräbt eine alte Schauergeschichte neu aus. Vielleicht, weil er den Nazi-Knochen mittlerweile für abgenagt hält. Also der Stern bringt auf seinem neuen Titel noch einmal die Rentnerband der Reichsbürger auf die ganz große Bühne, auf den Titel. Diese fulminante Gefahr für unsere Demokratie. Bürger, sehr wachsam, ist die Devise des Chefredakteurs Gregor Peter Schmitz, früher beim Spiegel, der die Sterbebegleitung machen darf, dieses einzigen Massenblattes, auf dem ich mal anheuerte in den 80ern. Das war kurz bevor der Dampfer explodierte, wegen der gefälschten Hitler-Tagebücher. Damals war die Auflage über 2 Millionen. Heute dümpelt das Blättchen bei 300.000 max. Tja, nun also die eingebildete Brandgefahr durch die Eisbürger, die da großartig noch einmal abgeführt werden. Womit wir wieder bei den neugierigen Nachbarn wären, die in Kafkas Prozess die sogenannte Verhaftung unseres Josef K. beäugen. Liebe Freunde, die Infamie unserer Medien scheint grenzenlos zu sein. Der Fokus hat soeben eine Geschichte gebracht über das, wie er es nennt, bunte Biotop an rechtsextremen Meinungen, das sich in der Bevölkerung zunehmender Beliebtheit erfreue. Ein Zitat, Paralleluniversum aus Heimattümelei und Hetze. Allen vorweg unser Kontrafunk. Ich zitiere, die Revolution von rechts kommt mit bildungsbürgerlichem Gestus. Erst ein heller Jazz-Jingle, dann übernimmt eine warme Radiostimme.
Seien Sie gegrüßt, liebe Hörer, wir haben einiges zu besprechen.
Parliert der ehemalige ARD-Moderator Burkhard Müller-Ulrich im Internetsender Kontrafunk. Hörer, die sich durchs Programm klicken, finden Erbauliches wie die Musikstunde, das Wirtschaftsmagazin oder die Sendung Leib und Speise. Erst beim zweiten Hinhören fallen im sonoren Audiostream schräge Töne auf. Da wird über eine Gesinnungspolizei gesprochen, die die AfD stoppen wolle. Fußtruppen der Herrschenden vergingen sich am Volk. Zitat Ende. Ich möchte, liebe Freunde, euer Gelächter unterbrechen für eine ernste Erklärung. Erstens, ich bin voll gegen Nazis. Und zweitens, ich bestreite diese Sendung nur, weil ich auf die samtweiche Stimme des Verführers Burkhard Müller-Ulrich hereingefallen bin. Tja, und nun sitze ich hier auf der Galeere und schufte und liefere mein unmenschliches Soll an Hetze ab. Und das in einem Paralleluniversum, dem mittlerweile rund 80% der Bevölkerung angehören, die diese Stümperregierung mit ihren Verordnungen und Verarmungsprogrammen zum Teufel wünschen. Sie haben mittlerweile sicher mitgekriegt, dass der Hedgefonds Cube 1 Milliarde gewettet hat auf den Abstieg unseres Landes aus der Spitzengruppe der führenden Industrienationen. Keine große Kunst, würde ich sagen, denn unser sogenannter Wirtschaftsminister meint, er sei von der Wirklichkeit umzingelt. Ja, der große grüne Sprung nach vorne unserer Fortschrittskoalition ist dann doch ein ziemlicher Fehlschlag. Wie nicht nur die Financial Times höhnt, ein sogenanntes Minuswachstum ist ja durchaus eingeplant im Paralleluniversum der Regierung. Hier erklärt eine Taz-Redakteurin bei Lanz, wie das aussieht.
Wenn man dann feststellt, okay, die Energie reicht aber gar nicht, um alles zu betreiben, was wir bisher haben, dann ist die Frage, wofür reicht sie nicht? Und dann ist klar, die Energie wird nicht reichen für private Autos. Also das Elektroauto, um es mal so hart zu sagen, ist eine Sackgasse. Und zwar deswegen, weil es zu viel Energie verbraucht. Also da sitzen immer noch nur 1,3 Personen drin. Das ist einfach zu aufwendig für die wenige Energie, die wir haben werden. Was nicht geht, sind Flüge. Aus meiner Sicht gar nicht. Also weder Kurzstrecke noch Langstrecke. Weil das Problem ist, dass nicht nur dieses Bio-Kerosin enorm viel Energie frisst, um es überhaupt herzustellen, sondern zusätzlich ist es so, dass auch das synthetische Kerosin, das Öko-Kerosin, produziert Kondensstreifen. Es erwärmt also die Welt. Und dann muss einem klar sein, dass wenn man erstmal, das ist dann auch ein Thema für Frank Thelen, in dem Moment, wo die Wirtschaft schrumpft, ist es eigentlich so, dass die Banken zwingend zusammenbrechen. Weil, ja, jetzt lachen hier alle, ich weiß gar nicht wieso, weil das ist die Realität, weil Kredite kann man nur zurückzahlen, wenn es Wachstum gibt. Und ich rede hier von dem Kredit als solchem, nicht von den Zinsen. So, und wenn natürlich klar ist, die Wirtschaft schrumpft.
Aber jetzt druckt man noch ein bisschen Geld und dann
kommt das alles wieder zusammen. Also, wenn die Wirtschaft
einmal ganz kurz mal die Vision entwickeln und dann guckt gerade die ganze Zeit zu Frau
Lindner. Wenn die Wirtschaft schrumpft, dann ist eben klar, dass die Banken eigentlich ihren Geschäftsfeld verlieren. Also die Banken
brechen zusammen.
Ja, die verdienen ja nicht ihr Geld.
Und unsere Medien eifern da durchaus mit. Das alles erinnert natürlich an den alten Witz von dem Geisterfahrer auf der Autobahn, der den Gegenverkehr, also die Wirklichkeit, auf sich zukommen sieht und wütend ruft, lauter Geisterfahrer! Apropos Geisterfahrer und Hetze, hier muss ich leider wieder einmal meinen einzigen Freund Jan Fleischer vom Fokus ins Spiel bringen, der sich über die Hetze der AfD echauffiert. Und gleichzeitig tatsächlich findet, dass deren Vorsitzender Tino Chrupalla sich bestens gemacht hätte bei der SS, um sich dann höhnisch zu korrigieren. Nein, für die SS sei er nicht intelligent genug. Der passe eher zur SA. Unverschämtheit. Zu der SA, den Prügelburschen der Nazis. Und selbstverständlich hätte er, der Demokrat Fleischhauer, nichts gegen ein Verbot der AfD einzuwenden. Er gibt diesem nur keine große Chance. Vorsorglich schlägt er sich auf die Opferseite schon jetzt, wenn er schreibt, er hätte unter einer AfD-Regierung wahrscheinlich nichts zu lachen. Aber da kann ich nur sagen, Jan, keine Bange. Wie ich dich kenne, wirst du rechtzeitig die Kurve kriegen und sagen, du seist ja schon immer gegen eine Verteufelung der AfD gewesen. Du hast doch darin Übung. Als du einst die Freundschaft zu mir öffentlich gekündigt hattest, damals noch in den Diensten des Spiegels, aus dem Grund, dass ich gegen Merkel demonstriert hatte. Wer sowas mache, schrieb so, sei ein Fall fürs Irrenhaus. Ein paar Wochen später, als die Luft rein war und die Merkel-Dämmerung bereits eingesetzt hatte, hast du selber gegen Merkel polemisiert. Journalisten? Prostituierten sind mir lieber. Sie verkaufen nur ihren Körper, nicht ihren Verstand. Das sagte mal die große Krimi-Autorin Patricia Highsmith, die ich in Lugano besuchte, und sie hatte sowas von überhaupt keine Lust auf mich, den Journalisten. Aber mein damaliger Verlag Diogenes, der auch ihrer war, hatte das irgendwie eingefädelt. Tja, so sieht es wohl aus, Jan. Sehr vereinzelt gibt es noch wache Zeitgenossen unter meinen Kollegen. Der Weltherausgeber Stefan Aust gehört dazu, mein früherer Chef beim Spiegel, der die Ampelregierung die Machtübernahme einer grünen Sekte nannte. Oder jener besonnene Jacques Schuster, Auslandschef der Welt, der zu den Vergleichen der AfD mit den Nazis schrieb, wenn die Lage in Deutschland heutzutage der von 1933 oder 1943 ähnelt, dann kann es damals nicht so schlimm gewesen sein. Der also die geschichtsblinde und frivole Ungeheuerlichkeit kritisierte, mit dem unser Regime seine letzten Tage und seine Macht über die Runden zu bringen versucht. Womit wir wieder bei den antifaschistischen DDR-Greisen wären und ihre Einheitsfront gegen rechts. Aber sie konnten dann doch nicht verhindern, dass so schöne Songs geschrieben wurden, wie der hier von den Pudis rund um den legendären Sänger Maschine. Ein Song aus dem Kultfilm Die Legende von Paul und Paula, eine Art raue Version der Love Story unter den Bedingungen des Arbeiter- und Bauernparadieses. Und bisher hatten wir die Pudis sträflich vernachlässigt. Hier also kommt Maschine mit. Wenn ein Mensch, erinnert so ein bisschen an Spicks and Specks von den Bee Gees, aber wunderbarer Song.
Wenn ein Mensch kurze Zeit lebt, sagt die Welt, dass er zu früh geht. Wenn ein Mensch lange Zeit lebt, sagt die Welt, es ist Zeit. Meine Freundin ist schön. Als ich aufstand, ist sie gegangen. Weckt sie nicht, bis sie sich regt. Ich hab mich in ihren Schatten gelegt. Jegliches hat seine Zeit. Steine sammeln, Steine zerstreuen. Bäume pflanzen, Bäume abhauen. Leben und Sterben und Streit. Wenn ein Mensch kurze Zeit lebt, sagt die Welt, dass er zu früh geht. Wenn ein Mensch lange Zeit lebt, sagt die Welt, es ist Zeit, dass er geht. Jegliches hat seine Zeit. Steine sammeln, Steine zerstreuen. Bäume pflanzen, Bäume abhauen. Leben und Sterben.
Ja, was für eine wunderbare Liebesgeschichte. Ich hatte mich mit der Hauptdarstellerin Angelika Domröse angefreundet, nachdem sie, die Privilegierte, in den Westen gekommen war, die allerdings immer noch dem Sozialismus hinterher trauerte, der doch so eine gute Idee gewesen sei, die nur verraten wurde. Sie spielte am Schiller-Theater gemeinsam mit meiner ersten Frau und ihrem Mann Hilmar Tate, auch er ein toller Schauspieler. Aber nochmal zurück zu den dämlichen Vergleichen zu 1933 und Veranstaltungen wie 5 vor 33. Die plötzlichen Antifaschisten unserer Regierung scheuen ja vor nichts zurück. Wie mein Kontrafunkkollege Frank Wahrlich in einem Kommentar ausführte, hat auch Finanzminister Christian Lindner diese Frivolität bedient, als er vor einer Neuauflage der Weimarer Republik warnte und das Ermächtigungsgesetz der Nazis ins Spiel brachte, wobei er zu erwähnen vergaß, dass diesem damals auch die Liberalen zugestimmt haben. Was allerdings, wenn man einen Gewehrlauf im Rücken hat, eine eher lässliche Sünde ist, würde ich es mal als Katholik sagen. Ja, obwohl nicht wenige Katholiken grollenden Widerstand leisteten. Ich kann mich noch gut erinnern, wie mein Vater von seinem Vater erzählte, also meinem Großvater, einfacher Schneidermeister, der die katholische Zentrumspartei wählte, wie selbstverständlich, und Hitler nur noch einen Verbrecher nannte. Aber die damaligen Zeiten mit ihren Horden von Hitlerjungen und aufmarschierten SA-Truppen mit den unseren zu vergleichen, ist selbstverständlich hirnrissig. Frank Wahrlich übrigens wurde gerade von einer Plattform niedergeschrieben, die sich grinsend Volksverpetzer nennt. Ja, Leute, Kafkas Prozess lässt grüßen. Aber darauf kommt es diesen Betreibern des offiziellen Paralleluniversums offenbar an, auf den Hirnriss. Oder, in unserem Fall, besser auf den Filmriss, nämlich den in unseren offiziellen Nachrichtensendungen, aus denen die Bauernproteste gänzlich verschwunden sind. Doch sie sind noch da. Derzeit übrigens legen sie Paris lahm. Macron erwähnt, Panzer gegen sie einzusetzen. Gerade rief meine Frau an, die die Woche über in einem Gymnasium am Rande Hamburgs unterrichtet, was ihr Glück ist, denn das zählt schon zu Schleswig-Holstein. Sie hatte nämlich die Hilfe des ADAC nötig. Der aus Schleswig-Holstein war schnell da, schneller. Der aus Hamburg hätte Stunden gebraucht, weil nämlich dort die komplette Innenstadt von unseren wackeren Bauern blockiert ist. Leute, der Kampf geht weiter. Egal, was die inzwischen völlig schambefreiten Regierungsmedien so raushusten oder verschweigen. Aber ich hatte versprochen, Briefe nachzuholen. Hier ist einer von Wolfgang Drescher. Lieber Matussek, bin eifriger Hörer Ihrer Sendung, war neugierig auf Ihre Sendung mit Rock aus der DDR. Ich selbst habe meine ersten 28 Lebensjahre im Tal der Ahnungslosen verbracht. Wenn ich an die aktuellen Entwicklungen im Land denke, dann hat sich dieses Tal deutlich nach Westen verlagert. Ich kannte nur diese Musik, bis ich dann meinen Grundwehrdienst an der Mauer von Berlin ableisten musste. Dort hörte ich illegal zu jedem Grenzdienst, na klar, Rias Berlin, in meinem kleinen Kosmos-Taschenradio. Das passte genau in den Hohlraum des Gewehrkolbens meiner Kalaschnikow, die wir ja immer dabei hatten. Also streng sozialistisch erzogen, später erklärter Gegner des Systems und schließlich 1985 mit meiner Familie nach Deutschland ausgereist, war ich ganz großer Fan des DDR-Rocks. Der fehlte mir auch lange. Mir treibt es immer wieder Tränen in die Augen, wenn ich die Musik und vor allem die Texte meiner Idole höre. Als Renft 1975 verstummte, fühlte ich mich das erste Mal meinen Gefühlen beraubt, die sich hinter den Texten dieser Band verbargen. Das wiederholte sich noch mehrmals mit Veronika Fischer, Manfred Krug, Bettina Wegner, Neumis Rockzirkus und anderen, bis dann auch ich das Land verließ. Übrigens, Manfred Krug war nicht nur ein exzellenter Schauspieler, sondern er musizierte auch als Sänger mit Günther Fischer und produzierte zwei LPs. Absolut richtig. Manne Krug, übrigens auch ein toller Jazzsänger. Was für ein prima Typ. Ich habe mal einen Abend mit ihm verbracht, wo er erzählte, wie er mit seinem Mercedes und einem Anhänger voller Möbel über die Grenze nach Westen fuhr. War ein schöner Abend. Otto Rehhagel war auch dabei. Damals bei meinem Freund Wolfgang Menge, der seine Gans gebraten hatte. Weiter im Text. Ich freue mich, wenn Sie nochmal eine Sendung zu dem Thema bringen. Mein Lieblingssong ist von Renft, Als ich ein Vogel war, und passend zur Zeit zwischen Liebe und Zorn. Machen Sie weiter so. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Herzlich, Wolfgang Drescher. Aber das machen wir doch mal. Hier kommt Renft mit Als ich ein Vogel war.
Als ich wie ein Vogel war, der am Abend sang, riefen alle Leute nur Sonnenuntergang. Alle Vögel sind schon da, keine, der das rief. Ohne Stimme flog ich fort, als schon alles schlief. Irgendwann will jeder Mann raus aus seiner Haut. Irgendwann denkt er dann, wenn auch nicht laut. Manche sich und sprach Rosenblühen auf. Ach, wie ist der Himmel blank, keiner kam darauf. Fiel mein Regen auf die Bank, standen alle Leute auf. Irgendwann will jeder Mann raus aus seiner Haut.
Über Renft gibt es einen himmlischen Text vom Renft-Mitglied Christian The Kuno Kunert, der uns in den Underground der frühen 70er Jahre bringt und in den Kampf der damals noch frischen Greise gegen die Yeah-Yeah-Yeah-Musik. Leute, wenn ihr wissen wollt, was Punk als Lebensgefühl ist, bevor er in London erfunden wurde, dann das hier. Ich lese aus dem Buch Bye-Bye Lübben City, über Bluesfreaks, Trams und Hippies in der DDR, erschien bei Schwarzkopf und Schwarzkopf. Hier also ein paar Auszüge. Ich spring mal mitten rein. Bei Renft zu spielen war schlicht das Größte. Bevor ich 71 einstieg, fuhr ich ein paar Mal mit zum Schnuppern und fragte Michael Heubach, den scheidenden Organisten, warum er denn weg wolle. Da ginge doch so unmenschliche Post ab. Antwort: Muss man mit denen proben. Nun, an irgendwelche Proben kann ich mich beim besten Willen nicht erinnern. Insofern war für mich alles nur Staunen. Volle Säle, das Publikum kopfstehend, ein mordsmäßiger Zauber, nichts zu erklären. Elvis erzählt, dass er in den jungen Jahren mal hinter die Bühne kam und sagte, weiß gar nicht, was ich gemacht habe. Die Leute da draußen jubeln und kreischen wie verrückt. Darauf sein Manager, was immer es war, geh raus, mach's nochmal. Was könnte das bei Renft gewesen sein? Was machte die Band hinterher reisenswürdig? Warum leuchten die Augen, deren Besitzer sich an Konzerte von vor 30 Jahren erinnern? Am Spielvermögen kann's nicht gelegen haben. Da konnten andere mehr. Vielleicht war es die Highlife-Kommune, die wir bisweilen zu verkörpern schienen. Clown, Rüpel, Weichei, Großmaul, Dummkopf, Philosoph. Jeder hatte von allem etwas und das aus vollem Herzen. Das Ganze noch flambiert mit Feuerwasser, fertig war der Nimbus. In der Stasi-Akte fand sich eine Auflistung der Drinks, die wir bei unserem letzten Konzert in Zeitz verballert haben sollen. Da wird einem beim Lesen schon schlecht. Am besten lief's, wenn Publikum und Band sich über gewisse Grundsätze einig waren. Diesen vor allem Lust und Lärm, Klänge, Demonstration nicht näher definierten Rebellentums, kein unnötig weites Entfernen von beiden Gesprächsbasen, Ficken und Tripper, sowie gegenseitige Akzeptanz von Schluckauf-Attacken. Der Ruf der Band als Schweine renft, half Säle zu füllen. Nehmen wir mal an, viele kamen nur, um bestätigt zu sehen, dass die von der Bühne pinkeln. Ohne ins Detail zu gehen, das war nun gerade eine der Sauereien, die man uns nicht nachsagen konnte. Ja, gut, danke für dieses Dementi. Neben Gaschwitz und Röcknitz waren vor allem Mülsen, St. Niklas im Erzgebirge und Dresden-Hellerau die angesagten Dielen. Wie die Kneipier es geschafft haben, über Jahre ihre Läden an allen Normen sozialistischen Kulturbetriebs vorbeizusteuern, ist mir ein Rätsel. Der Mülsener Dieter ist gar heute noch zugegen. Wenn auch der Amorsaal eine Revierung hat über sich ergehen lassen müssen und diverser Disco-Schnickschnack Einzug gehalten hat. Das Holz, mit dem er die Schnitzel auf Seidenpapier stärkt zusammenkloppt, muss noch das alte sein. Womöglich sogar das Öl, mit dem er ihnen den Rest gibt. Die einzigen Kids, die mir heute noch ihr graubärtiges, weißt du noch, Mülsen, 73, ins Rock'n'Roll geschädigte Ohr hauchen, hatten damals weite Wege bis Sumpfmekka und kamen nicht im klimatisierten Auto und vom Papa daher. Es lohnte sich nicht, für nur einen Gig derartige Touren zu machen. Nachtbusse fuhren ausschließlich nach dem Zufallsprinzip, das kennen wir doch irgendwie. So war der Laden samt seiner näheren beschlafbaren Umgebung immer voll, ob man nun gerade kam oder ging. Motor der Strapazen war vermutlich das zu erwartende Gemeinschaftsgefühl, so wie es auch heute noch die großen Rockkonzerte erzeugen. Nur mit dem Unterschied, dass sowohl Musik als auch Lebensstil verpönt waren im Lande. Die Woche gehörte dem Staat, das Weekend der Anarchie. Dörfler, Lehrlinge, Studenten, alle wollten mal dran schnuppern. Man war sich einig. Worin? Nebensache. Werner Schulz, ein wunderbarer Kerl, habe ich auch mal kennengelernt. Inzwischen grüner Abgeordneter des Bundestages, jetzt nicht mehr, plauderte neulich aus dem Nähkästchen und erzählte mir, wie wichtig diese Pilgerfahrten für ihn gewesen seien. Na bitte, in Mülsen war sie real. Die Einheit von Arbeitern, Bauern und Intelligenz. Jawohl, jenseits aller Einheitsparteien. Wenigstens freitags und Sonnabend. Hellerau hat noch ein anderes Flair. Mit unserer Einbindung in den offiziellen DDR-Kulturbetrieb änderte sich einiges. Die Sache, ihr werdet verzeihen, Freunde, hatte auch Vorteile. 10-Tage-Touren am Stück, runter von den bluesmäßigen Matratzenlagern, rein in die Interhotels, bisschen Support, was Anlage- und Werbekram betraf, regelmäßiges und gutes Geld. Aber die Tourneepläne waren von den staatlichen Konzert- und Gastspieldirektionen, da tauchten Namen wie Mülsen oder Hellerau nicht auf. Kulturhäuser, Kinos, Freilichtbühnen waren jetzt angesagt. Und nix von wegen 3 Songs spielen und dann erstmal für eine halbe Stunde unter das durstige Volk. No, no. Klar, dass sich etliche Fans alleingelassen fühlten und mit uns und unserer Karriere fremdelten. Aus Schweinerenft wurde der rote Renft. Und das war durchaus schimpfwörtlich gemeint, während ersteres wie ein Schulterklopfen dahergekommen war. Mag sein, dass wir später auch deshalb nicht mehr oben mitmischen wollten, weil wir uns ein bisschen als Verräter fühlten und bisweilen sehnsüchtig zurückschielten auf den Schmodder, dem wir entstiegen waren. Je näher der Gipfel, desto schöner die Aussicht. Aber es wird auch immer kälter und derartig zum Liebhaben, dass man jedweden Eiertanz aufgeführt hätte, um ganz nach oben zu kommen, waren die dort Versammelten gerade nicht. Damit will ich erstmal schließen. Wunderbares Zeug. Wir machen weiter. Mit wem natürlich? Mit Renft und mit ihrem Apfeltraum. Geht richtig gut ab.
Abgeschlafen unterm Apfelbaum und der hing mit Äpfeln voll. Als ich träumte einen Apfeltraum in Moll. Alle Äpfel hatten ein Gesicht, jedes weinte bitterlich und der Apfelbaum, der neigte sich zu mir. Hübsch lächelte mich, fremde mein Gewicht ist gar zu schwer. Träume deinen Traum unterm Apfelbaum doch hinterher. Mein Vogel flog auf einen Ast und er war die Goldmarie. Aus dem Märchen mein Freund aufgepasst, sprach sie. Dieser Baum gehört dem alten Mann in dem Häuschen nebenan. Wenn du kannst, denn es geht ihm sehr schlimm.
Ich war damals nach dem Mauerfall zunächst mal in das Museum für DDR-Geschichte gegangen, in das Historische Museum, um mir einen Überblick zu verschaffen, was da zu Ende gegangen war, und habe das in meinem Buch Palasthotel Zimmer 1601 aufgeschrieben. Ja, das war echt lustig. Also die Überschrift vom Volksgrabe abgespalten, über das Museum für deutsche Geschichte in Berlin-Ost. Hoch über der Spree in einem Mansardenbüro des alten Zeughauses sitzt Dr. Kurt Wernicke und macht seinem Herzen Luft. Diese lächerliche Tränennummer mit der Mauer, ein Witz, als ob sich die Berliner Familien vor dem Mauerbau dauernd besucht hätten. Kurt Wernicke ist ein Gemütsmensch, aber er lässt sich nicht für dumm verkaufen. Neben den Tintenklecksen auf der geblümten Tapete hängen Wimpel vom Seglerclub Köpenick. Wernicke ist Vereinsvorsitzender, Skatspieler und seit 33 Jahren verheiratet. Ein Familientyp. Außerdem ist er Stellvertreter des Generaldirektors im Museum für deutsche Geschichte. Er starrt in den trüben Winterhimmel und schüttelt seinen grauen Krauskopf. Die neuen Zeiten. Jetzt hat man unten im Erdgeschoss den größten Teil seiner Ausstellung »Sozialistisches Vaterland DDR« dicht gemacht. Man hat ihm von einem Tag auf den anderen den Teppich unter den Füßen weggezogen. Vor 3 Monaten noch, zur Jubelfeier der Staatsgründung, musste man Journalisten, Schulklassen und Betriebsbelegschaften da förmlich reinprügeln. Aber seit die Ausstellung geschlossen ist, hängen sie an den Schlüssellöchern. Wernicke genießt das irritierende Interesse und revanchiert sich mit bitterem Witz. Seine Leistung wird zum zweiten Mal verkannt. Früher war seine Ausstellung eine kaum beachtete museale Pflichtveranstaltung. Jetzt plötzlich ist sie eine mit ideologischer Lüsternheit beäugte politische Sauerei. Dabei ist sie ein Musterbeispiel didaktisch klarer Gliederung. In 4 Etappen hatte Wernicke den Sieg des Sozialismus in der DDR geschildert. Geschichte, das weiß er als Historiker, ist ein Konzept. Auch der Sozialismus ist eines. Konzepte sind auch die Wunschvorstellungen alter Kämpfer, verdienter Parteibonzen und ihrer Ehefrauen. Werniges Aufgabe bestand darin, all diese Konzepte zur Entdeckung zu bringen. Er löste sie mit Bravour und erhielt dafür 1974 den Orden Banner der Arbeit. Selten war einer härter verdient. Wernicke, der 1947 als 16-Jähriger aus Protest gegen das korrumpierte Elternhaus in die SED eintrat, kam in den 50er Jahren ans Museum, machte, Zitat, viel Bauernkrieg und Reformation, bis er in den 60er Jahren, Zitat, langsam der Gegenwart annäherte. Denn er war nie nur Historiker, sondern immer auch, wie gesagt, Zeitzeuge. Diese Doppelausbildung lässt ihn einen unbestechlichen Blick auf deutsche Geschichte werfen. Klar, dass die DDR souverän bleiben muss. Vom deutschen Volkskörper haben sich doch immer wieder Teile abgespalten. Schauen Sie sich die Holländer an oder die Schweizer. Das ist doch ganz natürlich. Auch die Fluchtwelle in den Vorwochen der Revolution kommentiert er aus der historischen Adlerperspektive. Das ist ganz einfach die Gegenbewegung zur Ostmigration im Feudalismus. Seit dem Industriezeitalter gibt es die Westmigration. So, Begrüßungsgeld und Shopping auf dem Kudamm, Randerscheinung einer stinknormalen Völkerwanderung. Immerhin haben sie ihm den Prospekt gelassen, sagt er, als er mit uns, den Westbesuchern, in einem klapprigen Fahrstuhl hinabfährt in den Ausstellungstrakt. Das war schließlich teuer, sagt er zum Prospekt. Das Ding, vierfarbig, Hochglanz. Bevor die Geschichte, die immer die Geschichte von Siegern ist, umgeschrieben und neu diktiert wird, wird die alte, unterlegene weiterverkauft. Alles andere wäre Verschwendung von Volkseigentum. Teil 1 der Ausstellung ist unstrittig und daher dem breiten Publikum zugänglich. Er schildert die, Zitat, antifaschistisch-demokratische Umwälzung nach 1945. Erster Eindruck, Kurt Wernicke liebt die Schautafel. Er ist ein Virtuose der großformatigen Fotos und Texte. Er verabscheut den Aktivismus moderner Museumspädagogen, die mit Rauminstallation und Musik arbeiten. Wer spielen will, soll in die Spielhalle gehen, knurrt er. Die wenigen Schaustücke sind umso sorgfältiger ausgewählt. Da ist die aus einem Stahlhelm geformte Schöpfkelle, da ist der Mantel aus Igelit, einem Kunststoff, der bei Minustemperaturen einfach brach. Alles Dinge, nach denen sich mancher im schlampigen Sozialstaat der 80er Jahre wieder zurücksehnt, sagt er. Und Wernicke wirft einen missmutigen Blick auf ein paar Wohlstandsjugendliche, die im trüben Dämmerlicht der Halle die Vitrinen betatschen. Das ist Erich, sagt er und deutet auf ein Honecker-Foto, bevor er die Tippse Margot kennengelernt hat. In einem, Zitat, Weiheraum zur Staatsgründung ist das erste Arbeitszimmer von Wilhelm Pieck ausgestellt. Und jedes Mal bringt dieser Raum Wernickes Blut in Wallung. An der Wand hängen Schautafeln, die von der Urgesellschaft über die Bauernkriege im Zeitraffer revolutionäre DDR-Geschichte darstellen und schließlich in Pieks Arbeitszimmer münden sollen. Der Grafiker war aber der Meinung, er müsse die Dinger in Leserichtung hängen. Und nun läuft die ganze Schoße weg von Pieck. Tatsächlich, der Sozialismus beginnt mit Pieck und endet in der Steinzeithorde. Nun haben wir den Quatsch. Vor uns die weißen Wände der Geschlossenen. Wie aus dem Boden geschossen steht Fräulein Irrgang bei uns. Fräulein Irrgang, die tatsächlich so heißt, ist seit Mai Museumsführerin. Sie lächelt still durch ihre Schmetterlingsbrille und klimpert mit dem Schlüssel. Wernicke schließt auf und sagt grimmig, nun haben Sie ja, was Sie wollen. Hier in der, Zitat, sozialistischen Etappe des Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus trennen sich die Wege von Dr. Wernicke und seinen Besuchern aus dem Westen. Während die ersten Fopo-Uniformen, Bajonettgewehre und die schwülstigen Treuebekenntnisse ihrer Träger studieren, erklärt Wernicke in ihrem Rücken ein wenig hastig und verlegen Details eines Modells der Hochofenanlage des VEB Eisenhüttenkombinats Ost. Und während er das Nähwerkverfahren Malimo erläutert, das, Zitat, von der Mafia der volkseigenen Maschinenhersteller boykottiert wurde, obwohl es wesentlich rationeller war, stehen die Westbesucher vor den Gruselvitrine des 17. Juni und schauen auf Totschläger und Messer und Flugblattbomben, die einen faschistischen Putschversuch des Westens belegen sollen. So, den Rest müsst ihr selber lesen. Ich weiß nicht, das Buch ist, glaube ich, vergriffen, aber es lohnt sich. Und wir machen mal wieder weiter mit Yeah-Yeah-Yeah-Musik. Hier kommt Nina Hagen nochmal. Und zwar, als sie im Westen ihren Neustart hinlegte und das Schlagerzeug hinter sich ließ, hier kommt ihr TV-Glotzer.
Einen recht schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem heutigen Fernsehprogramm und wünsche Ihnen einen recht guten Empfang.
Allein, die Welt hat mich vergessen. Ich hänge an, hab bei allen verschissen. Ich sitz zu Hause, keine Lust zu gar nichts. Ich fühl mich alt, im Sumpf wie meine Omi.
Nochmal zurück zur Museumsgeschichte. Ich überlege mir, was in ein Museum der deutschen Geschichte des derzeitigen grünen Interregnums gehören müsste, also nachdem der grüne Umbau in sich zusammengebrochen ist. Vielleicht ein Lastenfahrrad oder ein Elektroauto oder ein Waschlappen oder der Propellerflügel eines Windrades. Aber dazu müsste man wahrscheinlich eine eigene Etage reservieren. Die Dinger sind 60 Meter lang. Ja, und in der Abteilung Agitation und Propaganda würde man in Vitrinen Worte finden wie Sondervermögen oder Hassrede oder auch den Fokus mit einem Fleischhauer-Artikel über die AfD als Nazi-Partei. Wir wollten Briefe aufarbeiten. Der hier stammt von Wolf 4242. Guten Tag, Herr Matusek. Immer wieder eine Freude, Ihnen zuzuhören. Ich habe nur eine kleine Anregung, weil wohl jemand bei der Bundeszentrale für politische Bildung beim Regierungswerken vergessen hat, eine Seite zu löschen. Deshalb noch sofort dorthin gehen und schauen, bevor es nach der Sendung gelöscht wird. Naja, so schnell sind die Brüder nicht. Und da steht dann den Link. Da steht zu lesen, dass Grünsein nicht automatisch mit linksalternativen Einstellungen einhergeht, machte der Partei die Grünen in ihren Anfangsjahren zu schaffen. Nur in den Anfangsjahren, schreibt er. Mit Baldur Springmann und Werner Vogel gehörten zwei ehemalige NSDAP-Mitglieder, Klammer Sturmführer der SA, zu den Gründungsmitgliedern der Partei. Ja, dann ein Zitat aus einer Webpage in der Schweiz zur grünen Genese. Tatsächlich gibt es ökologische Strömungen, zum Beispiel militante Erdkrieger von Earth First oder Anhänger der tiefen Ökologie, die in der Erde einen beseelten Organismus sehen, Gaia, und in den Menschen Parasiten, deren Zahl es zu vermindern gilt. Arne Naess, der Begründer der tiefen Ökologie, sprach sich für eine Reduzierung der Menschheit auf ein vertretbares Mindestmaß aus und erklärte, jeder Einwanderer aus einem armen in ein reiches Land schaffe, aufgrund des dort höheren Lebensstandards, ökologischen Stress. Dass da noch mehr im Argen liegt, wusste auch die FAZ 2015. Hier wird der Link mitgeliefert. Da lesen wir, die Grünen spekulierten auf die prominente Eröffnungsrede, die mit Vogel einen der ihren halten würde. Dann fand die Nachrichtenagentur Associated Press heraus, dass Vogel nicht nur ein netter alter Herr war, sondern in der Nazizeit unter anderem Sturmführer der SA. Noch nicht richtig im Parlament angekommen, hatten die Grünen ihren ersten Skandal. Die Parteifreunde legten dem großen, hageren Mann den Rückzug nahe. Es wird Zeit, sich den Demos gegen rechts, also gegen Grün, anzuschließen. Denn Grün wird braun, wenn es welk ist. Es grüßt Sie herzlichst, der Wolfi. Ganz prima, Wolfi. Soweit zur tiefen Analyse der Grünen Junta und ihrem aufrechten Kampf gegen den Faschismus. Übrigens nicht der einzige Selbstwiderspruch, in dem sich die Grünen verheddern. Auf den nächsten macht uns unser Hörer Michael Gröschel aufmerksam. Sehr geehrter Herr Matuszek, zunächst möchte ich mich bei Ihnen, allen Protagonisten des Kontrafunk, für Ihre herausragende Arbeit bedanken. Ja, ich krieg bald das Banner der Arbeit. Jede einzelne Sendung, egal ob politisch, kulturell oder satirisch, schlägt die Konkurrenz der Öffentlich-Rechtlichen um Längen. Bei manchen Formaten spüre ich die Qualität und den Tiefgang, den ich als Jugendlicher noch vom Deutschlandfunk oder Bayern 2 gewohnt war, bevor mich diese umerziehen wollten und nur noch Brechreiz verursachten. Anyway, genug der Lobhudelei. Ich möchte heute mal mit einigen NGOs abrechnen, denen ich jahrelang Fördergelder und Mitarbeit in den Rachen geworfen habe. Ich meine dabei nicht den unsäglichen Abmahnverein Umwelthilfe, der Leute anscheißen als einziges dafür lukratives Geschäftsmodell hat, oder Greenpeace, bei deren Verpaarung mit der Politik sich ihr Gründer David McTaggart 24/7 im Grab herumwälzt. Mir geht es um rein deutsche Gewächse wie den Naturschutzbund Deutschland bzw. den Landesbund für Vogelschutz. Was haben die Freiwilligen an Zeit- und Spendengelder investiert, um kleine Biotope, Naturräume zu erhalten oder wieder zu schaffen? Anders als Sie wahrscheinlich annehmen, geschah dies meist in Zusammenarbeit und gegenseitiger Wertschätzung mit den Bauern, Jagdpächtern und Fischereivereinen. Damals stand Lebensraumschutz ist Artenschutz im Vordergrund und der Erfolg gab uns recht. Aber was ist in den Köpfen dieser Berufsfunktionäre los, die sich heute als Mauhuren der Politik vor den Klimakarren spannen lassen und jedes Windrad bejubeln, das in vormals geschützten Naturlandschaften, und natürlich nicht nur dort, hochgezogen wird? Man lebt scheinbar bestens, wenn man nicht mehr auf Spendengelder angewiesen ist, sondern ein Vielfaches direkt aus Steuergeldern zugewiesen bekommt. Ist dies nun Korruption oder doch nur Prostitution? Nur in Anführungsstrichen. Für mich jedenfalls, neben all den zentralen Themen, über die Sie und Ihre Kollegen sich täglich aufregen, ein weiterer Grund, weshalb dieses Ampelregime schnellstmöglich verschwinden muss. Die Arbeit im Umwelt- und Naturschutz von Jahrzehnten haben diese durchgeknallten Cannabisfresser innerhalb weniger Jahre zerstört. Es steht um die Artenvielfalt in Deutschland heute schlechter als jemals zuvor. Nicht wegen eines vermeintlichen Klimawandels, sondern wegen der aus einer Mischung aus ideologischer Verblendung und Raffgier erzwungenen Energiewende. Mit freundlichen Grüßen, Michael Gröschel, Biologe, seit 12 Jahren als Fachkraft in der Schweiz. Vielen Dank, lieber Gröschel, womit wir einmal mehr bewiesen hätten, dass der Kontrafunkhörer in unserem Paralleluniversum aus Heimattübelei und Hetze nicht nur intelligenter ist als die grüne Corona und ihre Pressefitzen, Sie sind auch aktiv, wie Uwe Pflüger beweist. Hallo, Herr Matuszek. Was für ein wahnsinniges Wochenende neulich. Ich habe mit 100.000 Menschen mitdemonstriert für Weltoffenheit und Toleranz, gegen Hass und Hetze und aus Leibeskräften mitgeschrieben. Ganz Köln hasst die AfD. Was für ein Gefühl, endlich mal den Arsch an der Heizung zu haben und zu den Guten zu gehören. Ach, was sage ich, zu den Grundguten. Denn wenn hier einer was zu entscheiden hat, dann ist das die Regierung und nicht die AfD. Und der Kanzler höchstpersönlich hat ihr auf der Titelseite des Spiegel die Worte entgegengeschleudert: Wir müssen endlich in großem Stil abschieben. Am Tresen auf der After-Demo-Party wurde mir plötzlich etwas blüberrand. Eine Gestalt trat aus mir hervor, wie ein Geist. Was, dachte ich, wie so eine Frau? Aber die kenne ich doch von früher. Gibt es Lenore überhaupt noch? Sie sieht mich mit tellergroßen Augen an und sagt: Uwe, mega krass! Seit ich den Kontrafunk entdeckt habe, bin ich ein großer Fan von Ihnen. Niemand schimpft so unterhaltsam. Viele Grüße, Uwe Pflüger. Lieber, und niemand deliriert so unterhaltsam wie Sie. Hier noch einer, der allerdings nicht so viel von DDR-Rock hält. Andreas Bender schreibt: Lieber Matuszek, pubertäre Abgrenzungen und Provokationsversuche laufen heute über P Penisamputationen und Ganzkörperverschlimmelung. Zu Zeiten des bitteren Baueropfers reichte ein falscher Ersatz in Kombi mit Musik wie auf einem evangelischen Kirchentag. So bitter die Zeiten waren, so einfach war Protest. Gut, man brauchte in der DDR sicher größere Eier als Peter Maffay, aber dazu gehört nicht viel. Und als Schnürsenkeln und Glühbirnen ein Verstärker basteln, erfordert zugegeben ein gewisses Geschick. Aber wäre es tatsächlich gefährlich für die Genossen gewesen, hätte der VEB Beat Club sicher keine Scheibe der Pudis und Co. aus der Presse gelassen. Also Rock in der DDR? Lame, sorry. Weitenteils ordentliches Geschnulze und schon damals mindestens 10 Jahre zu spät. Klingt extrem besser, Wessi, klar. Aber den Untergang der DDR haben die Bonzen schließlich nicht alleine hinbekommen. Sie fanden tatkräftige Unterstützung bei Millionen Mitläufern und Hunderttausenden Stasi-Mitarbeitern. Und an denen haben auch Renft, Karat und der Rest der Rocker vorbeigesungen. Und nun, auch im Westen, nichts Neues. Spätestens nachdem uns Zappa Mitte der 70er Jahre sagte, wir könnten unser Highschool-Diplom rauchen, war es für mich nur noch eine Frage, wie im System bleiben, ohne ein weiterer Treiber des Systems zu sein. Oder besser noch, eine Kraft, die vielleicht auf eine Veränderung hinwirken kann. Naja, jetzt wäre die Zeit, lieber. So war es Ende der 70er Jahre meine bewusste Entscheidung, nicht an eine Uni zu gehen und weiter dem Scheine sammeln, Ellenbogen ausfahren, Schleim, rückgratlosen Gehampel der meisten zusehen zu müssen. So wollten die Empathiefreiesten meiner Jahresstufe Arzt werden. What? Weil Papi auch Arzt war? Mein Weg als Heilpraktiker endete derweil nach 35 Jahren mit Berufsverbot. Weil ich mir kein Fremd-mRNA und DNA in den Körper eindrücken lassen wollte. Unter anderem deshalb, weil ich über 30 Jahre über Impfschäden aufgeklärt und viele Impfschäden gesehen und behandelt hatte. Insofern sind die Songs oder die Titel, die du spielst, Versatzstücke für die, die damals schon da waren. Sie ließen uns das Drama auf der Weltbühne, je nachdem, etwas erträglicher werden, erfüllten uns mit Hoffnung und Mut, wärmten das Herz, machten Laune. Heute wecken sie vor allem Erinnerungen und die Gefühle von damals. Oder gehen einem einfach nur noch auf den Sack. Alles gut. Kevin und Luise lachen sich schlapp. Zumal der Song, der die Deutschen wirklich mit Mut erfüllt und auf der Seite der Freiheit zusammenschweißt, leider noch nicht geschrieben ist. MMM, Matussek macht Mut. Danke. Und wirklich Freude. Ganz besonders und herzlichen Dank auch dafür, Andreas Bender. Lieber Andreas Bender, vielen, vielen Dank. Ja, Leute, die Zeit ist um. Wir verabschieden uns jetzt mal nicht mit DDR, sondern mit California aus den 60s, mit den Beach Boys. Und das als Vorschau auf die nächste Sendung. Mit dem Wissen, dass die und gerade die auch in der DDR gehört wurden. Das war's mal wieder mit Matussek, eurem Yeah-Yeah-Yeah-Onkel. Bis zum nächsten Freitag. Hier kommen die Beach Boys mit Fun, Fun, Fun. Tschüss.